I'm here with the prosecutors and investigators who have worked diligently on the investigation of criminal attempts to interfere in the administration of Georgia's 2020 presidential election.
We have won this election in Georgia based on all of this. And there's nothing wrong with saying that, Brad.
The investigation was first sparked by this January 2021 phone call where then-President Trump asked Georgia Secretary of State Republican Brad Raffensperger to find the votes to win him Georgia.
The defendants engaged in a criminal racketeering enterprise to overturn Georgia's presidential election result.
Das war Fanny Willis, die Staatsanwältin vom Bezirk Fulton County im US-Bundesstaat Georgia. Willkommen zu einer neuen Folge vom USA-Podcast «Alles klar, Amerika» vom Tagesanzeiger respektive Tamedia. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Und wie? Die Staatsanwältin Willis hat nämlich den Ex-Präsident Trump und 18 mutmaßliche Komplizen wegen versuchter Wahlbeeinflussung in Georgia angeklagt. Es ist bereits das vierte Verfahren gegen Donald Trump mit insgesamt 91 Anklagepunkten. Damit spitzt sich 15 Monate vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2024 die politische Krise dem Land weiter zu. Und damit noch nicht genug. Das US-Justizministerium hat einen Sonderermittler eingesetzt gegen den Joe Biden, seinen Sohn, nämlich gegen den Hunter Biden. Dem Hunter Biden werden unter anderem Steuervergehen zur Last gelegt und es ist nicht auszuschliessen, dass die Spur auch ins Weiße Haus könnte führen. Jetzt. Sind die beiden Fälle miteinander vergleichbar? Worum geht es beim Hunter Biden? Und was bedeutet die Anklage gegen den Trump und Konsorten in Georgia? Und was heisst das für das Wahljahr 2024? Darüber unterhalte ich mich mit unserem langjährigen USA-Korrespondenten Martin Kilian. Er ist in Charlottesville, Virginia, am Mikrofon. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger und allen anderen Tamedia-Titel. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Wir sind zurück aus der Sommerpause, aber richtig Pause hat die amerikanische Politik nicht gemacht. Vielmehr scheint sie sich gerade in die Gerichtszelle zu verlagern. Zuerst zum Hunter Biden. Worum geht es da?
Ja, Christoph, es geht eigentlich um Steuerhinterziehung, mutmaßlich vielleicht auch Geldwäsche. Das Ganze gründet sich auf Hunter Bidens lange Geschäfte in China, in der Ukraine, anderswo. Und es sah zunächst so aus, als könnte Hunter Biden einer Gefängnisstrafe entgehen und einer wirklichen Verurteilung auch entgehen, weil man einen Vergleich geschlossen hat in dem Verfahren, was die Republikaner scharf angegriffen haben. Nun hat eine Richterin im Staat Delaware, wo das verhandelt wurde, diesen Vergleich aus dem Fenster rausgeworfen und hat gesagt, nein, das geht so nicht. Und nun wird das nochmal aufgerollt und man hat einen Sonderermittler eingesetzt. Und das könnte natürlich nun dazu führen, dass Joe Biden Unannehmlichkeiten ins Weiße Haus stehen werden.
Also heißt das, dass das Verfahren seinem Vater, dem Präsident Joe Biden, wirklich schaden kann?
Ja, Christoph, das kommt drauf an, was bei diesem Verfahren nun rauskommt. Wir wissen, dass Hunter Biden schon mal den Namen seines Vaters ins Gespräch gebracht hat, um sich vielleicht Geschäftsvorteile zu verschaffen. Aber bislang haben wir keinerlei Beweise, dass Joe Biden zugunsten seines Sohns tatsächlich irgendwo eingegriffen hat. Es könnte sich natürlich ändern, aber wie gesagt, bisher gibt es keine Beweise. Nur, es kann natürlich Joe Biden nicht gefallen, dass während des Wahlkampfs jetzt die Geschichte mit seinem Sohn, der, wie du weißt, ja auch Alkohol- und Drogenprobleme gehabt hat, voll ins öffentliche Bewusstsein zurückgespült werden. Das kann nicht im Sinne des Vaters sein. Aber Joe Biden steht hinter diesem Sohn. Wie du weißt, Christoph, hat er einen anderen Sohn verloren, Beau Biden, der an einem Gehirntumor gestorben ist. Nun ist also Hunter der einzige überlebende Sohn. Und Joe Biden hat bisher sich wirklich väterlich, vorbildlich immer hinter diesen Sohn gestellt. Das könnte ihm nun tatsächlich schaden in diesem Wahlkampf.
Ist denn der Fall Hunter Biden vergleichbar mit dem Fall Donald Trump?
Nein. Das eine ist mehr oder weniger eine Frage, ob der Sprössling eines Präsidenten ein Name-Dropping, also einen Namen, einen großen Familiennamen benutzt hat, um sich Vorteile beim Geschäft zu verschaffen. Das andere rührt an die Fundamente des amerikanischen Staats. Donald Trump hat also, wie wir wissen, immer wieder gesagt, er habe die Wahl 2020 gewonnen. Joe Biden sei mithin ein Machthaber und Usurpator. Und das sind natürlich ganz andere Dinge, die sich nicht vergleichen lassen. Deshalb die juristische Aufarbeitung von Donald Trumps Behauptungen im Blick auf die Wahl 2020 haben ein ganz, ganz anderes Kaliber als die Machenschaften, die mutmaßlichen Machenschaften von Hunter Biden.
Es sind ja eigentlich vier Fälle, die Donald Trump betreffen. Nur damit man da den Überblick nicht verlieren. Was sind das für vier Fälle?
Ja, es ist tatsächlich schwierig, sich in diesem Geflecht noch zurechtzufinden. In New York muss sich Trump wegen der Zahlung an Schweigegeld an Stormy Daniels vor Gericht äußern. Und zwar geht es darum, dass offensichtlich um diese Zahlung an Stormy Daniels zu machen, die Geschäftsunterlagen manipuliert worden sind, um diese Zahlung zu verdecken. Das ist eine Anklage des Staats New York gegen Trump, die vielfach kritisiert wurde. Man sagt also, von den vier Anklagen gegen Trump sei das mit Abstand die schwächste. Das ist auch meine Ansicht. Und es kommt natürlich dazu, dass der Staatsanwalt in New York ein gewählter Demokrat ist. Aber da werden wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Die zweite Anklage, die Trump ins Haus steht, kommt von Sonderermittler Jack Smith und der hat Trump wegen dessen Umgangs mit geheimen Regierungsdokumenten in Florida angeklagt. Dieser Fall soll im Mai nächsten Jahres vor Gericht verfochten werden und das könnte Trump schon eher gefährlich werden. Also es ist ganz klar, dass er sich nicht an die Regeln gehalten hat, dass er Geheimdokumente mit sich gebracht hat nach Florida, die er nicht hätte haben sollen, nach seinem Abschied vom Weißen Haus. Der dritte Fall ist ebenfalls von Sonderermittler Jack Smith gemacht worden. Und da geht's dann gegen Trump wegen dessen Manipulation zur Annullierung des Wahlsiegs von Joe Biden bei der Wahl 2020 in Washington D.C. und auch wegen des Sturms aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Und nun also der vierte Fall in Georgia. Auch hier geht es um die Wahl 2020 und Trumps versuchte Beeinflussung des Wahlergebnisses in Georgia. Und dieser Fall hat es natürlich in sich, weil er auch so weit gestreckt ist, weil er insgesamt 19 Leute umfasst. Also das ist ein ungeheurer Mischmasch von juristischen Verflechtungen und von Problemen, die nun auf Trump zukommen. Du musst doch überlegen, Christoph, die Kosten, die Trump nun ins Haus stehen, allein um seine Anwälte zu bezahlen. Das geht in die Millionen, Millionen, Millionen.
Vom Donald Trump gibt es Aufnahmen vom Telefon mit dem Brad Raffensperger. Das ist der Innenminister vom Bundesstaat Georgia. Um den geht es ja da. Also sein eigentlicher Titel in Englisch ist Secretary of State, aber das ist etwas anderes als auf der gesamtstaatlichen Ebene. Und der Innenminister, also der Brad Raffensperger, ist für die Durchführung von der Wahl 2020 zuständig gewesen. Und in dem Telefon fordert der Trump der Raffensperger mehr oder weniger deutlich auf, das Wahlresultat zu fälschen, damit der Staat dem Trump zufällt und nicht dem Biden. Lassen wir rein, was der Trump da genau gesagt hat.
But they are shredding ballots, in my opinion, based on what I've heard, and they are removing machinery, and they're moving it as fast as they can. Both of which are criminal fines, and you can't let it happen, and you are letting it happen. You know, I mean, I'm notifying you that you're letting it happen. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. So tell me, Brad, what are we going to do?
Martin, also er sagt ihm eigentlich, er müsse gut 11'000 Stimmen finden, dass er die Wahl kehren könnte. Ist das Smoking Gun, der schlagende Beweis, dass der Trump eigentlich den Raffensperger zum Wahlbetrug
anstiftet? Ja, ich meine, also zunächst mal ist es schon unglaublich. Ja. Also er sagt hier dem Staatssekretär, auch übrigens ein Republikaner natürlich, hör mal, lass uns mal noch 11.780 Stimmen besorgen, damit ich den Staat Georgia gewinne. Ob das die Smoking Gun ist, ja, das kommt drauf an, wem du das glauben magst. Also Trump sagt, nein, er hätte das nur aspirational gemeint. Also so, er hätte gern noch irgendwo diese Stimmen gehabt, aber das sei überhaupt nicht kriminell gewesen. Die andere Seite und die Staatsanwaltschaft natürlich sagt, das ist einer der vielen Beweise, dass Trump tatsächlich versucht hat, das Wahlergebnis nachträglich zu ändern. Aber weißt du, Christoph, gerade in Georgia, da hängt ja so vieles schief, was Trump angeht. Die haben ja, Trumps Leute haben ja wirklich alles versucht, um dieses Wahlergebnis zu ändern. Zum Beispiel in Coffee County in Südgeorgia haben sie einen ganzen Trupp von Leuten hingeschickt, die die elektronischen Wahlmaschinen bei Nacht und Nebel untersucht haben und vielleicht auch nach Möglichkeiten geguckt haben, die zu manipulieren. Also Georgia ist eigentlich Example A, also das größte Beispiel für alles, was Trump versucht hat, um diese Wahl 2020 zu seinen Gunsten zu drehen. Stell dir mal das Ganze auf die Schweiz bezogen vor, wenn jetzt in Thurgau Kantonalwahlen wären, ja, und man hätte ein Telefonat, auf dem der Spitzenkandidat der SP sagt, ja, wir sind 11.780 Stimmen hinten dran. Lieber Herr Wahlleiter, können Sie mir die Stimmen besorgen? Man stelle sich den Aufschrei in Bern, in Zürich, überall in der Schweiz vor, ja.
Ja, und in Frauenfelde erst.
In Frauenfelde, natürlich, ja.
Hauptstadt
klar.
Vom Kanton Thurgau, wo ich ja ursprünglich herkomme, wenn man unschwer gehört an meinem Dialekt. Ja, nein, das ist wirklich nicht vorstellbar. Also, das ist schon eine Krise auch von der Demokratie, dass es überhaupt so Telefonat kommt. Und jetzt probiert man die Krise offenbar zu bewältigen mit juristischen Mitteln. Die Staatsanwältin Fanny Willis, wo wir bereits am Anfang gehört haben, hat diese Woche die Anklage gegen Trump bekannt gegeben. Lass mal da rein.
Thank you for joining us. I'm here with the prosecutors and investigators who have worked diligently on the investigation of criminal attempts to interfere in the administration of Georgia's 2020 presidential election. The indictment includes 41 felony counts and is 97 pages long. Please remember that everyone charged in this bill of indictment is presumed innocent. Specifically, the indictment brings felony charges against Donald John Trump, Rudolph William Louis Giuliani, John Charles Eastman.
19 Anklagte sind betroffen, allen voran durch Donald Trump. 97 Seiten lang ist die Anklageschrift, hat sie gesagt. Martin, wieso ist der Fall Georgia für den Trump besonders gefährlich?
Naja, zum einen schon deshalb, weil es ein Staatsfall ist. Das heißt also, Trump hat, selbst wenn er Präsident wäre, darauf keinen Einfluss. Natürlich ist auch dieser Fall der umfassendste. Es sind, wie du schon gesagt hast, Christoph, 19 Angeklagte. Trump ist der Ringleader. Rudy Giuliani ist auch mit dabei, Mark Meadows, der ehemalige Stabschef von Trump, ist dabei, jede Menge von Anwälten, die Trump mal beschäftigt hat. Und dieser Fall kann im Fernsehen übertragen werden, im Gegensatz zu den anderen, zu den beiden Fällen, die auf Bundesebene stattfinden. Bei Bundesverhandlungen, Gerichten sind Kamera nicht zugelassen, in Georgia sind Kamera zugelassen. Das Interessanteste, Christoph, ist, dass es kein Pardon, also keinen Gnadenerweis eigentlich geben kann. In Georgia bestimmt ein Board of Parole, also ein extra eingesetztes Gremium, ob jemand einen Gnadenerweis kriegt. Und in Georgia gilt, man kann diesen Gnadenerweis erst bekommen 5 Jahre nach dem Ende der Gefängnisstrafe. Das heißt, wenn Trump in Georgia verurteilt würde, müsste er seine Strafe absitzen und könnte 5 Jahre nach dem Ende seiner Gefängnisstrafe eine Begnadigung erlangen. Das ist natürlich schon ziemlich gefährlich für Trump. Auf der anderen Seite für Willis, für Fanny Willis, ist das Ganze auch nicht sehr einfach. Sie hat gesagt, sie wolle diesen Prozess in 6 Monaten beginnen. Das halte ich für unmöglich. Das wird ein riesiger Prozess mit 19 Angeklagten. Man wird viel, viel länger brauchen, um diesen Prozess anzuleiern. Auch deshalb, weil die Anwälte sich einigen müssen über das Prozedere. Ich gehe mal davon aus, dass in Atlanta wohl kaum verhandelt wird vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Lasse mich aber gerne überraschen, wenn es anderweitig der Fall wäre.
Wer ist denn die Fanny Willis? Hast du die schon vorher kennt?
Ja, du, das ist eine gewählte Staatsanwältin. Sie ist Demokratin, also sie ist die Staatsanwältin des Kreises Fulton. Fulton ist Atlanta. Und sie war bisher sehr erfolgreich in diesem Job. Sie hat nationale Aufmerksamkeit erregt, als sie 2013 Lehrer aus Atlanta, die Testergebnisse gefälscht hatten in ihren Schulen, angeklagt hatten, hat die auch verurteilt gekriegt. Und dann im Moment hat sie einen interessanten Fall gegen einen bekannten Rapstar, den Rapper Young Thug, dem sie zur Last legt, dass er wirklich auch Ringleader einer Gang ist. Und sie hat also einen sehr guten Namen in Georgia. Aber wie gesagt, sie ist eine gewählte Demokratin, die nun einen ehemaligen republikanischen Präsidenten auf die Anklagebank gebracht hat.
Worauf hat sie denn eigentlich ihre Anklage aufgebaut, rein juristisch?
Auf dem RICO-Akt, also der RICO-Akt. RICO steht für Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act. Das ist, klingt alles furchtbar, aber das ist ein unwahrscheinlich scharfes Gesetz, das in den 80er Jahren zuerst in New York wirklich eingesetzt worden ist. Und die Ironie will es, dass Rudy Giuliani damals derjenige war, der mit diesem RICO-Act die Mafia-Familien verfolgt hat, mit Erfolg. Unter anderem wurden damals Anthony, Fat Tony Salerno von der Genovese-Family und natürlich auch Anthony, Tony Dax Corallo von der Lucchese-Family mit diesem RICO-Akt verurteilt. Der RICO-Akt macht es möglich, dass man, nehmen wir zum Beispiel mal eine Autodieb-Bande, eine Bande von Autodieben, und der RICO-Akt macht es möglich, dass jeder, der auch nur irgendwie in diese Autodiebstahlserie verwickelt war, verurteilt werden kann, dass alle zusammen in einen Topf geworfen werden. Das heißt also quasi, Trump sieht so aus, als sei er tatsächlich, wie du auch schon sagtest, der Ringleader einer kriminellen Bande, die nicht versucht hat, Autos zu stehlen, sondern eine Präsidentschaftswahl zu stehlen in Georgia. Und das ist natürlich schon unerhört, dass wir diesen Vorgang jetzt in Atlanta haben.
Wie hat denn der Trump darauf reagiert, dass er mit einem Anti-Mafia-Gesetz eigentlich verurteilt werden?
Ja, wie gehabt, also mit Beleidigung, also Fanny Willis sei korrupt, dann jemand in ihrer Familie hätte Beziehungen zu Drogengangs gehabt und überhaupt wie immer eine Hexenjagd. Er hat auch schon die Richterin seines Verfahrens in Washington beleidigt. Und man fragt sie natürlich, also unter uns, Christoph, wenn du oder ich die Juristen, die Richter und Richterinnen in diesen Fällen dermaßen angegangen hätten, wie Trump das getan hat, dann wären wir wahrscheinlich schon im Gefängnis. Weil Trump ist ja nur irgendwo auf Bewährung frei. Und du kannst dann nicht einfach den Richter bis auf geht nicht mehr beleidigen. Wie gesagt, also Christoph Münger und Martin Kilian wären wahrscheinlich schon längst im Knast, im Gefängnis, wenn wir so gegen die Richter ausgekeilt hätten. Trump natürlich traut sich da einiges andere zu. Ein Problem wäre schon, wenn er tatsächlich, wenn die Berufung widerrufen würde und Trump müsste ins Gefängnis, dann kommt die Frage, was ist mit seinem Secret Service Detail? Sitzen die dann in der nächsten Zelle und bewachen Trump im Gefängnis? Aber naja, gut, okay.
Gut, das ist noch rein hypothetisch, aber wir machen dann einen Podcast darüber, wenn es so weit ist, falls so weit überhaupt sollte. Ich meine, der Trump, wie immer, ist sofort zum Gegenangriff über. Du hast gesagt, er redet ständig von einer Hexenjagd. Lass mal in eine Rede rein, wo er von Anhängern gehalten hat und sich zu den verschiedenen Anklagen geäußert hat.
We stand up to the open borders fanatics, the radical left Democrats, their lawless partisan prosecutors, the prosecutors. Every time I fly over a blue state, I get a subpoena. We want him before the grand jury. And we stand up to the fake news media, which is seriously bad. And on November 5th, 2024, we're going to stand up to the corrupt political establishment. We're going to evict a totally corrupt president, Joe Biden, from the White House. And we're going to finish the job that we started, the most successful presidency.
Ja, das ist Donald Trump, wenn wir ihn kennen, der macht sich da lustig über die Verfahren. Er hat gesagt, immer wenn er über einen blauen Staat, also rein von Demokraten regierten Staat, die flüge, dann hat er nachher gerade eine Nachlage am Hals und hat natürlich auch den Applaus auf sich gehabt, hat er seine Greatest Hits wieder genannt von der Fake News Media und von der korrupten Biden-Regierung. Aber ist er tatsächlich so unverwundbar, der Donald Trump, wenn er sich da gibt in dieser Rede und immer wieder?
Ja, ich glaube schon, dass er das glaubt. Ich meine, guck dir mal seinen Lebenslauf an. Der Mann ist immer scharf am Rande balanciert, ja. Ob das Lieferanten waren, die er nicht bezahlt hat, ob das krumme Dinger waren, die er bei seinen Bauten gedreht hat. Er ist noch nie zur Verantwortung gezogen worden. Nun könnte ihm das wirklich passieren. Ich meine, Christoph, das sind ja keine lustigen Anklagen. Wenn er von Jack Smith verurteilt wird, dann drohen ihm 20 Jahre Gefängnis. In Georgia würden ihm mindestens 5 Jahre drohen, bis zu 20 Jahre. Also es wäre, wenn es ganz, ganz, ganz dumm für ihn läuft, wäre vorstellbar, dass Trump im Gefängnis stirbt. Aber das ist alles mutmaßlich, ja. Wir wissen es einfach nicht. Nur, also wenn ich die Verfahren vor mir hätte, die Donald Trump vor sich hat, könnte ich nachts keine Minute mehr schlafen. Aber dann bin ich nicht Donald Trump.
Ja, aber bei allem, was passiert, also ich kann mir es wirklich nicht vorstellen, dass der je wird hinter Gitter sein. Aber trotzdem die Frage, könnte er denn überhaupt noch Präsident werden, wenn er im Gefängnis sitzt?
Ja, klar. Die Verfassung hat sich so einen Fall überhaupt nicht ausdenken können. Ist durchaus möglich, dass er im Gefängnis säße und dann auf Freilassung pochte, weil er seine Amtsgeschäfte nicht ausüben kann aus dem Gefängnis heraus. Wie gesagt, die Verfassung hat für diesen Fall nichts parat.
Könnte er sich denn selber begnadigen, wenn er Präsident ist?
Ja, das könnte er in den beiden Bundesfällen, also den Fällen von Jack Smith. Er könnte es nicht in dem Fall in New York und natürlich nicht in dem Fall in Georgia. Die Verfassung hält sich auch da bedeckt. Es gibt keinerlei Aufschluss, ob ein Präsident sich selber begnadigen könnte. Wahrscheinlich würde das am Ende vor dem obersten Bundesgericht landen, aber theoretisch könnte Trump sich selber begnadigen, ja.
Und darf er sich zur Wahl stellen, falls er verurteilt wird?
Ganz klar. Ich erinnere dich an den Sozialisten Eugene Debs, der 1920 bei der Präsidentschaftswahl auftrat als Kandidat, während er im Gefängnis saß.
Okay. Trotzdem droht die USA nicht eine Verfassungskrise, wenn der Trump tatsächlich der Kandidat wird von der Republikanischen Partei.
Ja, wahrscheinlich schon. Du hast ja gesehen, auf deine Fragen bin ich selber nicht ganz im Klaren, wie das alles vonstatten gehen soll. Man muss davon ausgehen, wenn Trump der republikanische Präsidentschaftskandidat wird, also wenn er die republikanischen Vorwahlen gewinnt, dass wir hier Volldampf in eine Verfassungskrise reingehen, weil diese ganzen Verfahren dann laufen werden, weil so vieles ungeklärt ist, weil die Verfassung eben auf diesen Fall, die Verfassung konnte sich einen Präsidentschaftskandidaten wie Donald Trump überhaupt nicht vorstellen. Die Gründerväter wären in Ohnmacht gefallen, wenn sie einen solchen Kandidaten gesehen hätten. Und das wird meines Erachtens nächstes Jahr zu ungeheuren Verwerfungen führen, egal wie die Verfahren gegen Trump laufen werden. Das wird zu Verwerfungen führen.
Ja, und die Umfrage, müssen wir sagen, die sieht jetzt ganz genau aus, als dass der Trump der republikanische Kandidat wird. Das wäre eine Überraschung, wenn er es nicht würde. Jetzt sagen darum auch die Republikaner, dass eigentlich die Demokraten den Trump darum wählen, mit juristischen Mitteln aus dem Weg räumen. So zum Beispiel Kevin McCarthy, der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus.
From what I see now, they seem totally political. It seems as though every time Trump goes higher in the poll, he gets a new indictment. It seems to me, after you learn of the real dealings behind the Bidens, the next day he gets indicted. And I can say the same thing that Hillary Clinton says about her election that she lost. I can say the same thing about the DNC who said it about the 2016 race. So yeah, you can raise that someone raised a question. And you know, in America, you're entitled to raise a question. You're entitled to question whether it was honest or not. That's the uniqueness of the First Amendment. That's the uniqueness of America. But you know what? You shouldn't be prosecuted for your thoughts. And the difference here is, when Hillary Clinton said it, nothing happened to her. When they said it in Georgia's election, nothing happened to them either. You know what? When the DNC said it, nothing happened to them either. So stop using government to go after people who politically disagree with you. That is wrong, and that should stop.
Das ist also der Kevin McCarthy, wo sehr deutlich sagt, dass der ganze Prozess, die ganzen Prozesse, die angestrengt werden gegen Donald Trump, politisch motiviert sagen, dass man das Recht in Frage stellt, dass man das Recht hätte, Wahlresultate in Frage stellt, dass das Demokraten auch gemacht hätten, erwähnt Hillary Clinton und Al Gore. Martin, hat er da nicht einen gewissen Punkt? Sieht es nicht so aus, dass Demokraten eigentlich den Trump juristisch verfolgen, um ihn auszuschalten?
Ja und nein. Ich meine, zuerst muss man mal sagen, dass natürlich ein Teil dessen, was Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses hier sagt, Unsinn ist. Ja, das sind ja nicht nur Gedanken, die Trump hier in Georgia gehabt hat. Das waren Fake-Wahlmänner, die da aufgestellt wurden, auch in Michigan, in Wisconsin. Da wurde ja auch actionable stuff gemacht, also Dinge, die wirklich angepackt wurden, zu sagen, das sei aspirational und das seien Gedanken und Trumps Meinungsfreiheit sei bedroht, ist purer Bullshit. Auf der anderen Seite hat McCarthy tatsächlich recht, dass das sehr, sehr seltsam aussieht, dass natürlich sowohl in New York als auch in Georgia die beiden Ankläger gewählte Demokraten sind und dass Jack Smith leider von Bidens Justizminister berufen wurde. Es besteht, Christoph, in dem Vorgang sicherlich die Gefahr, dass bei anderen Machtverhältnissen der Spieß umgedreht wird und dass die ganze Politik in den Vereinigten Staaten kriminalisiert wird, dass ein republikanischer Präsident eben einen Sonderermittler gegen einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten beruft und so weiter und so weiter. Trotzdem, das Problem ist eben, wie kann man Trump beikommen mit dem, was er versucht hat anzustellen?
Ja, und man kann ja sein Verhalten nicht einfach durchgehen lassen. Und meines Erachtens ist der Fall politisch gesehen klar, oder? Beispielsweise, was die Wahllüge betrifft, oder den Sturm aufs Kapitol betrifft. Ich finde, es gibt da eindeutige Bilder, es gibt seine Rede, die er gehalten hat vor dem Weißen Haus. Die Frage ist einfach, ob man das auch strafrechtlich anweisen kann.
Ja, aber bisher hat das jede neue Anklage hat Trumps Umfragewerte eigentlich nach oben getrieben. Und wenn ich in der Republikanischen Partei ein Parteiführer wäre, dann wäre meine größte Angst, dass Trump tatsächlich aus dem Rennen ausscheidet, weil nämlich dann wahrscheinlich bei der Hauptwahl im November viele seiner Anhänger gar nicht zur Wahl gehen werden. Also das ist ein wirkliches Dilemma hier. Auf der einen Seite sollte sich Trump tatsächlich für einiges, was hier passiert ist, im Zusammenhang mit der Wahl 2020 verantworten. Auf der anderen Seite riecht es tatsächlich nach politischen Eingriffen. Und wie gesagt, mit jeder Anklage ist Donald Trump bisher stärker geworden.
Kommen schwere Zeiten zu auf die USA?
Würde ich sagen, es fühlt sich manchmal an, ich weiß, ich übertreibe das ein wenig, aber es fühlt sich manchmal an wie 1860. Das waren die letzten Präsidentschaftswahlen vor Ausbruch des Bürgerkrieges. Wie du weißt, wurde Abraham Lincoln damals gewählt. Und dann prompt, nur Wochen später, im Dezember 1860, ist South Carolina als erster Südstaat aus der Union ausgetreten. Manchmal fühlt es sich so an, als ob das System hier so am Rande der Belastung wäre, dass es auseinanderzubrechen droht. Und nächstes Jahr könnten wir tatsächlich etwas Ähnliches erleben. Ich hoffe nicht.
Also eben, du sprichst eine mögliche Verfassungskrise an, aber auch denkst ernsthaft darüber nach, dass es wieder, sag mal, bürgerkriegsähnliche Zustände könnten.
Nein, ich würde nicht so weit gehen. Ich denke nur, dass tatsächlich die politischen Verhältnisse hier untragbar werden. Wie sich das dann äußert letztendlich, das weiß ich nicht. Aber immerhin, ich lebe in einer Gesellschaft, in der 350 Millionen Schusswaffen im Umlauf sind. Also
ja, mit dem nicht sehr zuversichtlichen Ausblick oder der nicht sehr zuversichtlichen Feststellung hören wir auf heute. Danke vielmals, Martin. Tschüss nach Charlottesville.
Tschüss nach Zürich. Danke, Christoph.
Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika», einem Tamedia-Podcast zu den USA. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Nachlesen kann man den Podcast auf der Website von Tagesanzeiger, Baz, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, ist Martin Kilian, an der Technik hier in Zürich, Mirja Gabotuler, und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.